Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Du hast eine Frage und das kann ja mal vorkommen, dass man so eine Frage hat. Aber kein Problem. Frag doch mal Google. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz auch schon mal gesagt hast. Ich sage ihn sehr oft. Und ich google auch oft. Etwa, was tun, wenn ein Kind erkältet ist? Oder wie oft sind Kinder eigentlich im Jahr erkältet? Und irgendwie, Google weiß alles. Auf Google Trends kannst du verfolgen, was so alles gesucht wird und gefragt wird. Platz 1 der Wann-Fragen 2020 war, wann öffnen die Schulen wieder? Und bei den Warum-Fragen war 2020 nicht, warum kaufen alle Klopapier die Nummer 1? Das war die Frage Nummer 5. Die Frage Nummer 1 war, warum wurde Kellogg's Cornflakes erfunden? Und ich habe keine Ahnung, warum das so viele 2020 interessiert hat. Heute Morgen, Google Trends, was wird am meisten gesucht? Florian Wirtz. Und vielleicht denkst du jetzt gerade, wer? Florian Wirtz? Dann weißt du auch, warum da so oft gegoogelt wird, wer Florian Wirtz ist. Und natürlich gibt es auch viele Fragen zur Wahl. Keine Ahnung, was du dich gerade so fragst. Das sind vielleicht so kleine Fragen da. Was koche ich denn eigentlich nachher? Oder bleibt das Wetter auch heute Nachmittag so schön? Aber da gibt es vielleicht auch größere Fragen, große Fragen, die dich umtreiben. Wie soll ich das alles schaffen, was da von mir im Beruf erwartet wird? Oder wie schaffen wir es, unsere Ehe zu retten? Und ich vermute mal, da googelst du nicht, sondern gehst hoffentlich ins Gespräch mit anderen. Und vielleicht bist du gerade auch in einer Situation, in der du sagst, Gott, ich hab da mal eine Frage. Warum bin ich so niedergeschlagen? Gott, wann lassen diese Schmerzen endlich nach? Wann finde ich einen Partner? Wann bekommen wir unser Kind? Wie lange müssen wir noch auf ein Kind warten? Gott, hörst du mich überhaupt? Warum heilst du nicht meine Mutter? Und warum musste meine Frau, mein Kind so früh sterben? In einer Studie wollte George Barna wissen, wenn sie Gott eine einzige Frage stellen könnten, welche wäre es? Und mit Abstand die meisten Leute sagten, wieso gibt es Leid? Wieso gibt es Schmerzen auf dieser Welt? Manche denken, darf man sowas überhaupt fragen? Darf man Gott sowas überhaupt fragen? Und wenn ich in den Koran reinschaue, dann muss ich sagen, nein! Auf keinen Fall. Aber wenn ich in die Bibel schaue, dann kann ich sagen, aber klar doch. Da werden viele Fragen gestellt. Ich denke etwa an die Psalme. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass 2/3 der Psalme über Leid, über Klage, über Rache handeln. Da wird gehadert. Da wird sich vor Gott beschwert. Und da wird ganz, ganz viel gefragt. Und wer Gott Fragen stellt, der stellt ja damit nicht Gott in Frage, sondern Gott Fragen zu stellen bedeutet, Gott, ich möchte es verstehen. Ich möchte verstehen, warum du tust, was du tust und warum du eben nichts tust in diesem Fall. Ich möchte es verstehen. In der Bibel begegnet uns ein Meister des Fragestellens. Habakuk. Um den soll es heute gehen. Und Habakuk, der stellt eine Menge Fragen an Gott. Er sagt, Gott, also was ich jetzt sehe, was ich jetzt hier so erlebe, das passt einfach nicht mit meinem Glauben, mit meinem Vertrauen zu dir zusammen. Das, was in meinem Leben da gerade abgeht, das stimmt für mich nicht mit deinen Verheißungen überein. Der Habakuk, der bekommt das einfach nicht zusammen. Er lebt so um das Jahr 605 vor Christus, zur Zeit des Königs Joachim in Juda. Und er gehört auch zu den kleinen Propheten, die uns ja so im September begleiten. Aber im Unterschied zu seinen Kollegen, die dem Volk sagen, was Gott ihnen sagen möchte, ist Habakuk jemand, der zu Gott was sagt, der zu Gott kommt. Die anderen, das sind Störenfriede im Namen Gottes, und Habakuk, der fühlt sich in seinem Frieden gestört und sagt einfach, Gott, wir müssen reden. Herr, wie lange rufe ich schon um Hilfe? Du aber hörst nicht hin. Ich schreie zu dir, Gewalt, doch du hilfst nicht. Warum lässt du mich Unheil sehen und siehst dem Elend zu? Unterdrückung und Gewalt liegen vor mir. Denn dieser König Joachim, der ist richtig, richtig übel. Und Habakuk fragt, warum unternimmst du nichts, Gott? Wie lang soll das noch so weitergehen? Habakuk versteht Gott einfach nicht. Und das kenne ich. Ich mach's mal konkret. Da ist jemand, den ich kenne, mit seinem Auto unterwegs und er wird für einen kurzen Moment bewusstlos und überfährt eine Frau, die am Straßenrand gerade in ihrem Garten arbeitet, und sie stirbt. Und ich frage, warum? Warum lässt du so etwas zu? Da schläft eine Frau mal mit dem oder mal mit dem oder mal mit dem und wird dann schwanger. Sie treibt ab, weil das momentan nicht in ihr Lebenskonzept und ihre Lebenssituation passt. Und dann gibt es dieses Paar in der Gemeinde, die seit Jahren beten und sich so sehr ein Kind wünschen und nichts passiert. Verstehst du das? Warum das so ist? Warum greifst du da nicht ein, Herr? Warum schweigst du da? Habakuk schweigt nicht. Er fragt Gott, und ich finde das wirklich erstaunlich, dass er das in dieser Situation immer noch kann. Und ich frage mich, wie schafft es Habakuk da, an Gott dran zu bleiben? Was können wir von ihm lernen? Denn ich glaube, die Frage ist nicht, ob du mal in deinem Leben irgendwann oder schon solche Fragen stellst. Die Frage ist, wie gehst du damit um, wenn du solche Fragen hast? Möglichkeit 1 ist, du leugnest es einfach. Du tust so, als wäre alles gut. Du streitest ab, dass du unsicher bist. Du streitest ab, dass du Zweifel hast. Nee, bei mir ist alles in Ordnung. Also als Christ, da bin ich doch immer gesegnet. Möglichkeit 2, du gibst auf. Du schmeißt deinen Glauben hin. Das mit dem Glauben hat einfach nicht funktioniert. Ich habe gebetet, ich habe gefleht, ich habe gefastet, und weißt du was? Nichts. Nichts ist passiert. Das mit dem Glauben, das kannst du vergessen. Und Möglichkeit 3, du bleibst an Gott dran. Aber wie? Wie schafft das Habakuk? Er fragt und er schreit. Ich schreie zu dir. Ich weiß nicht, ob du schon mal zu Gott geschrien hast. Habakuk schreit. Ich schreie zu dir. Und diese 4 Worte machen den Unterschied. Denn sein Schreien, sein Klagen, seine Fragen,
die schaffen eine Beziehung zwischen ihm und Gott. Da wird kommuniziert. Wenn Habakuk schweigen würde, dann wäre die Beziehung zu Gott beendet. Ein Paartherapeut meinte mal, solange das Paar sich noch streitet, besteht Hoffnung. Aber wenn das Schweigen regiert, dann nicht mehr. Habakuk bleibt dran. Er hängt sich so wie so ein Gecko an die Wand an Gott. Sein Name ist wirklich Programm. Habakuk, das bedeutet Umarmer, Umklammerer. In schweren Situationen, da kapseln wir uns oft ab. Wir verlieren so den Kontakt zu anderen. Wir ziehen uns zurück. Und das passiert auch in unserer Beziehung zu Gott. Aber wenn ich zu Gott schreie, wenn ich klage, wenn ich meine Fragen stelle, dann bin ich mit Gott in Kontakt. Und Habakuk bleibt dran. Und dann passiert es. Gott antwortet ihm. Seht auf die Völker, schaut hin, staunt und erstarrt. Denn noch zu euren Lebzeiten werde ich ganz bestimmt handeln. Ihr werdet es nicht glauben, wenn man davon erzählt. Und das klingt wirklich einfach super. Ja, ich habe Fragen, aber ich bin an Gott dran geblieben. Und dann greift Gott ein, macht ein mega Wunder. Und alle flippen aus und sind begeistert und staunen über unseren Gott. Und das wäre die Geschichte par excellence für einen Gemeindeabend. Aber die Antwort Gottes geht in eine komplett andere Richtung. Ich rufe die Babylonier, dieses wilde, erbarmungslose Volk. Sie ziehen über die Erde hin, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihnen nicht gehören. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass der Habakuk jetzt noch viel, viel mehr Fragen stellt. Hä? Gott? Jetzt mal ehrlich. Deine Antwort ist, dass du die Babylonier schickst, dass du dein Volk verschleppen lässt? Ist das Ganze nicht schon schlimm genug? Kennst du so Momente, wo du denkst, oh Gott, nee, also das nicht auch noch? Wieso kommt das auch noch obendrauf? Reicht das nicht schon? Wie gesagt, du hast drei Möglichkeiten. Leugnen, ich habe keine Fragen, alles gut. Aufgeben, Gott kann mir mal gestohlen bleiben. Oder dranbleiben, trotz allem. Habakuk schafft es, dran zu bleiben. Er sagt, bist du nicht von Anfang an der Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben, Herr, mein Fels. Trotz aller Gewalt, trotz aller Gefahr, sagt Habakuk, der Herr ist mein Fels. Ja, Gott, ich habe viele Fragen an dich, aber du bist mein Fels. Punkt. Ja, es mag sein, dass die Babylonier uns deportieren, aber du, Gott, bist und bleibst mein schützender Fels. Habakuk macht sich klar, wer Gott ist. Wenn du den Vers mal genau anschaust, was sagt er alles über Gott? Du bist von Anfang an. Gott ist immer da. Du bist der Herr. Du und sonst niemand. Du bist mein Gott. Du bist der Starke, der Herrscher, der das letzte Wort hat. Du bist heilig, so total anders als ich. Und du bist mein Fels. Gott ist mein Halt, auf ihn ist Verlass. In allen seinen Fragen erinnert sich Habakuk an das, was er über Gott weiß. Gottes Wege machen für uns nicht immer Sinn. Manchmal verstehen wir ja erst rückblickend, warum etwas so gelaufen ist. Und manches werden wir sogar erst auf der anderen Seite des Lebens verstehen und begreifen. Aber Habakuk macht sich klar, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Gott ist souverän. Ich bin es nicht. Und unabhängig davon, ob ich alles verstehe oder begreife, ich will Gott vertrauen. Auch wenn ich keine Antworten von Gott bekomme. Habakuk bekommt keine einzige Antwort auf seine Fragen. Peter Hane meinte mal, Vertrauen heißt mit Fragen leben, auf die es keine Antworten hier gibt. Habakuk bekommt keine Antworten, aber er entscheidet sich. Ich will Gott vertrauen. Trotz aller Ungewissheit, trotz dieser heftigen Geschichte. Im Juli 2020 bekam Lydia Brauburger aus unserer Gemeinde die Diagnose Leukämie. Und für sie und ihre Familie und Freunde begann ein langer Weg, ein harter Weg. Dieses Bild postete Lydia 3 Monate nach dieser Diagnose. Lydia war 112 Tage stationär und 51 Tage ambulant in der Klinik. Sie erhielt 89 Chemos, ca. 15 Liter Blut. 21 Tage wurde sie künstlich beatmet, ernährt, bekam unzählige Medikamente wie Antibiotikum, Cortison bis hin zu Morphin. Es wurden bei ihr 9 Lumbal- und 9 Knochenmarkpunktionen gemacht und natürlich jede Menge Corona-Tests. Und klar, der Weg ist noch nicht zu Ende, aber Lydia ist heute hier bei uns und ich freue mich, dass sie uns von ihrem Weg erzählen möchte. Lydia, komm mal nach oben. Lydia, ich vermute mal, die Frage, die dir in den letzten 1,5 Jahren am häufigsten gestellt wurde, ist, wie geht's dir? Und trotzdem möchte ich dir diese Frage auch heute Morgen stellen. Wie geht's dir?
Ja, immer noch eine sehr gute Frage. Mir geht es ganz gut soweit. Es schwankt aber auch jeden Tag und ist irgendwie auch immer wieder eine neue Überraschung für mich selber, wie es mir geht. Das merke ich meistens, wenn ich morgens aus dem Bett falle oder aufstehe, wie auch immer. Ja, ich bekomme noch weiterhin Therapie, also ich muss jeden Tag Tabletten nehmen und genau das halt mit Chemotherapie halt niedriger dosiert. Und ja, das macht sich leider immer noch ein bisschen bemerkbar bei mir, dass ich halt etwas müde und erschöpfbar bin und ja, leider nicht ganz so viel Kraft habe, wie ich gerne hätte, also jetzt so Bäume ausreißen, was ich manchmal ganz gerne tun würde, kann ich leider noch nicht, mir fehlt halt noch ja, viel Energie, aber ja, es geht langsam bergauf und das Foto ist vor einem Jahr entstanden und wenn ich das jetzt so sehe, bin ich doch froh über das, was ich alles geschafft habe, bin dankbar, was hinter mir liegt und genau, man sieht es auch, ich freue mich, dass meine Haare wieder wachsen.
Ja, ja, das ist einfach nur schön zu sehen. Ich habe von Habakuk erzählt, von seinen Fragen an Gott. Wie war das bei dir? Hast du auch so gefragt?
Ja, also Fragen gestellt ist, glaube ich, sag mal relativ normal, das habe ich auch. Für mich war nie die Frage, warum bin ich jetzt erkrankt oder warum hat es genau mich getroffen, das war irgendwie ja nie irgendwie eine Frage von mir. Wenn man ja aus seinem Alltag, aus seinem Leben rausgerissen wird, dann hat man ja sehr viel Zeit, um nachzudenken, um zu reflektieren und Fragen zu stellen und einerseits war es so eine Frage für mich, wie kann ich trotz dieser Situation, wo es mir einfach nicht gut ging, wie kann ich trotzdem ein Licht sein, wie kann ich trotzdem ein Zeuge für Jesus sein, gerade auch im Krankenhaus, wo ich ja recht lange dann noch war oder auch aufs Leben bezogen. Ja, was ist mir wichtig, worauf lege ich Wert oder in Beziehung auch zu Gott, ja, was ist sein Plan für mein Leben und ja, also Fragen gab es immer, gab es viele, aber es war jetzt nie so eine Klage hin zu Gott.
1,5 Jahre auf und ab in dem ganzen 98 Chemotherapien, habe ich gesagt. Wie sah es da bei dir aus mit dem Vertrauen zu Gott?
Ja, ich glaube, das habe ich gerade auch im letzten Jahr erst ja, wieder richtig gelernt, Gott zu vertrauen. Ich war irgendwie in einer Situation, wo ich mich recht ohnmächtig und auch ausgeliefert gefühlt habe und gleichzeitig aber auch dieses Vertrauen wieder neu gelernt und realisiert habe, dass mein Leben eigentlich in Gottes Hand liegt und dass ich nicht viel machen kann, aber dass Jesus ja da ist und er gesagt hat, er hilft mir, er hilft meiner Familie, das alles durchzustehen, er ist da. Und ich habe auch wieder realisiert, wie schwach ich doch als kleiner Mensch bin und aber wie zuverlässig auch Gott ist, also dass er derjenige ist, der mir Kraft schenkt und der bei mir ist und der mich da auch durchträgt. Genau, und ich glaube, mein Glaube war das, woran ich mich auch festhalten konnte, was mir auch einen Sinn gegeben hat, das durchzuhalten und durchzustehen. Und und an dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal einen ganz, ganz großes herzlichen Dank für jeden Einzelnen, der für mich gebetet oder für uns gebetet hat, uns unterstützt hat. Wir haben ja heute schon öfters gesagt, Gebet ist so wichtig und mich hat das sehr ermutigt zu wissen, dass so viele Leute an mich denken und das hat mir auch sehr, sehr Kraft gegeben. Vielen Dank an alle.
Lüdi, wir werden weiter für dich beten. Wie gesagt, es ist ein langer Weg, der weitergeht, aber danke, dass du heute uns an deinem Weg hast teilhaben lassen. Dankeschön dir und einen dicken Applaus für dich.
Danke.
Vertrauen, trotz allem, trotzdem, dass die Probleme noch da sind, trotzdem, dass es eben nicht gut ist, Vertrauen, dass Gott auch da ist, dass er einen Plan hat, dass er die Kontrolle hat, dass er eingreifen wird, wann immer das auch sein wird. Habakuk entschließt sich darum, zu warten. Er sagt, ich stelle mich auf meinen Posten und halte dort aus. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Habakuk wartet. Er wartet weiter auf eine Antwort Gottes und er wartet und er wartet. Und irgendwann dann spricht Gott auch zu ihm. Er sagt, was ich ankündige, wird erst zur vorbestimmten Zeit eintreffen. Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht nicht. Wenn das Angekündigte sich verzögert, dann warte darauf. Es wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Gott macht klar, ich habe meinen Zeitplan. Und du kannst es nicht pushen. Ich habe meinen Zeitplan und die Erfüllung dessen, was ich verheißen habe, was ich ankündige, ja, kann sich verzögern. Und wenn das so ist, dann warte. Warte weiter. Du kannst dich auf mich verlassen, glaub mir. Und weiter sagt Gott zu Habakuk, wer nicht aufrichtig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das hebräische Wort Emunah wird hier mit Glaube übersetzt. Man könnte es auch mit Treue übersetzen oder mit Standhaftigkeit oder mit Vertrauen. Habakuk sagt, ich will Gott vertrauen. Wenn man in diesem Buch liest oder auch in dem Psalm liest, da kommt immer wieder dieses Ich will. Da steht nicht immer, ich vertraue Gott, sondern ich will's. Auch wenn es mir gerade nicht gelingt, aber ich will's. Ich will Gott vertrauen. Ich will Gott treu bleiben. Habakuk bleibt standhaft. Er wartet, bis diese Gewalt unter König Joachim endlich ein Ende findet. Und Gott hat ihm zugesagt, dass die Babylonier auch keine Zukunft haben werden. Alle, die unaufrichtig sind, die ungerecht sind, haben keine Zukunft. Ihr Reich wird genauso untergehen wie das des König Joachims. Aber der Gerechte wird leben durch seinen Glauben. Der Apostel Paulus zitiert diesen Vers zweimal, um die Lehre von der Rechtfertigung aus dem Glauben hervorzuheben. Und auch im Hebräerbrief findet sich dieser Vers. Da heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg. Es wird reich belohnt werden. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch will und so bekommt, was er versprochen hat. Und dann kommt dieser Satz, Wer mir im Glauben vertraut und das Rechte tut, wird durch sein Vertrauen am Leben bleiben. Wir wissen nicht sehr viel von der Gemeinde der Hebräer. Wir wissen, da sind Menschen in der Gemeinde zum Glauben gekommen, haben Vertrauen zu Jesus gefasst und dann gab es heftigen Gegenwind. Und es heißt, sie ertrugen es mit Freude. Erst einmal. Aber dann, so nach und nach, wird es einfach zu viel. Zweifel kommen auf. Fragen, habe ich aufs falsche Pferd gesetzt? Bin ich mit Jesus auf dem Holzweg? Und was die Hebräer erleben, das ist ja auch typisch für Gemeinde heute. Typisch für jeden Glaubenden. So nach dem Zauber des Anfangs, da kann es zu Enttäuschungen kommen. Du sagst vielleicht, ich habe Jesus vertraut. Ich habe ihm vertraut, dass er meine wunde Seele heilt. Aber meine Vergangenheit, die holt mich immer wieder ein. Oder du sagst, ich habe es gewagt, Jesus zu vertrauen, dass er mir meine Einsamkeit nimmt, an der ein Ende setzt. Aber eine Enttäuschung folgt der anderen. Hast du auch so einen Satz? Ich habe Jesus vertraut, aber dann? Ich habe Jesus vertraut, aber dann? Jesus vertrauen. Bei allem, was einem das im Leben zumutet. Und da kann es sein, dass der Glaube, das Vertrauen dünner wird, blasser wird, dass ich ihm nicht mehr sagen kann, ich vertraue dir, aber dass ich vielleicht noch sagen kann, Jesus, ich will dir vertrauen. Der Hebräerbrief, das Buch Habakuk, das redet das Schwere nicht weg. Ja, es wird schwer werden. Ja, es wird dauern. Doch wenn das so ist, wirf dein Vertrauen nicht weg. Bei Habakuk hat sich die Situation nicht verbessert. Wir lesen in diesem Buch von keinem Happy End. Aber Habakuk entscheidet sich. Ich will mein Vertrauen nicht wegwerfen. Und er fällt noch eine Entscheidung. Ich will Gott schon mal im Voraus loben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, Gott im Voraus zu loben. Ich will Gott schon loben, schon bevor er überhaupt etwas tut. Und doch, sagt er, will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Und ich finde das so ein Kontrast. Habakuks Buch beginnt mit Fragen. Herr, warum bist du so fern von mir? Und es endet mit so einem Bekenntnis. Herr, der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Es beginnt mit riesengroßen Fragezeichen und endet hier mit so einem klaren Ausrufezeichen. Es hat sich, wie gesagt, äußerlich nichts verändert. Die Gewalt ist immer noch da. Aber Habakuk, der hat sich verändert, innerlich verändert. Er entscheidet sich, an Gott dran zu bleiben. Er erinnert sich, wer Gott ist. Und er entscheidet sich, zu warten, zu vertrauen und Gott schon mal im Voraus zu loben. Und noch was macht er? Er erinnert sich, was Gott schon alles getan hat. Herr, von deinen Ruhmestaten habe ich gehört. Sie erfüllen mich mit Staunen. Habakuk denkt über Gottes Wirken in der Vergangenheit nach, vor allem an den Auszug aus Ägypten. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Woran erinnerst du dich? Gab es so Meilensteine in deinem Leben, wo Gott eingegriffen hat? Was erfüllt dich mit Staunen und Dankbarkeit, wenn du auf deinen Lebensweg schaust? Am Anfang deines Lebens steht Gott. Er ist dein Schöpfer. Er ist dein Vater. Er ist ein unglaublich guter Gott mit einem guten Plan für dein Leben. Okay, es kann sein, dass sich dieser Plan erst so im Nachhinein für dich als gut entpuppt. Und am Ende deines Lebens steht auch Gott. Er steht da. Mit offenen Armen erwartet er dich. Und von ihm kommst du und zu ihm gehst du. Er ist Anfang und Ende. Und dazwischen liegt dein ganz individuelles Leben. Mit wunderbaren, schönen Momenten, mit Schwierigkeiten, auch mit Enttäuschungen, Verletzungen, Krankheiten. Und all diese Situationen, die werfen Fragen auf. Und oft verstehst du Gottes Absicht nicht. Und die entscheidende Frage ist, ob du in diesen Situationen, ob du da Trust hast. Trust, Vertrauen. Ob du den Mut aufbringst zu sagen, ich will dir vertrauen, mein Gott. Ich will mich an dir festhalten. Ich will mich an dich klammern, wie Habakuk. Trotz aller Fragen, die ich habe, ich glaube, dass du da bist, dass du bei mir bist. Auch wenn ich das gerade überhaupt nicht fühlen kann. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du einen guten Plan mit mir hast. Und dass du mit meinem Leben an ein gutes Ziel kommst. Ich vertraue dir, mein Gott. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.